Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, was eine Bäuerin erwartet vom Treffen der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft heute. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Große Runde, 32 Beteiligte, Landwirtschaft, Handel, Industrie, Umwelt- und Tierschutzverbände und die anspruchsvolle Aufgabe, eine Vorstellung von einer Landwirtschaft zu finden, die im Einklang mit Natur, Umwelt, Tierwohl zugleich existenzsichernd für Bäuerinnen und Bauern ist. Dazu gleich mehr. Zum Start aber Statistik aufgeladen mit Erwartungen und Hoffnungen. Die Zahlen für die Industrieproduktion in Deutschland aus dem Juli, im Monat 3 also nach dem Lockdown. Diese Daten weisen ein Plus auf, aber ein geringeres als erwartet. Brigitte Scholt ist dazu.
Die deutsche Industrie erholt sich weiter, aber doch deutlich schwächer als von vielen erwartet. Im Juli stieg die Produktion um 1,2%. Viele Volkswirte hatten eher auf gut 4% gehofft. Im Juni war die Produktion nach revidierten Zahlen des Statistischen Bundesamts noch um 9,3% gewachsen. Schaut man nur auf die Industrie im engeren Sinn, also ohne Bau- und Energiewirtschaft, dann gab es immerhin ein Plus von 2,8%. Denn wegen der Sommerferien verzeichnete allein die Bauwirtschaft ein Minus von gut 4%. Andreas Scheuerle, Volkswirt der Dekabank, sieht jedoch noch weitere Gründe für die langsamere Gangart der Industrie.
Der Anfang war leicht. Wir hatten es beim Lockdown mit einem abrupten Stillstand zu tun. Zahlreiche Auftragseingänge blieben unbearbeitet. Es hat sich somit ein Nachholbedarf aufgestaut, der dann in den ersten Monaten nach der Öffnung wieder abgearbeitet wurde. Und jetzt beginnt halt das Alltagsgeschäft. Dieses Alltagsgeschäft ist hart. Die Unternehmen halten sich immer noch zurück. Nicht so sehr, weil sie keine positiven Zukunftserwartungen hätten, sondern weil die Unsicherheit recht hoch ist. Und diese Unsicherheit, die hat sehr viel mit den Infektionszahlen zu tun.
Ein V als Symbol für eine steile Aufwärtsentwicklung nach dem Einbruch, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch vor wenigen Tagen beschworen hatte, ist also nicht mehr so wahrscheinlich. Der Aufschwung dürfte eher die Form des mathematischen Wurzelzeichens haben, sich also länger hinziehen. Das Vorkrisenniveau ist jedenfalls noch lange nicht erreicht. Für die Industrie insgesamt ist die Produktion noch um 10% geringer als im Februar, also vor Beginn der Corona-Krise. Die Automobilindustrie als größte Industriebranche liegt sogar noch um 15% darunter, obwohl sie im Juli knapp 7% mehr produziert hatte als im Juni.
Brigitte Scholtes war das. Industrieproduktion im Juli in Deutschland. Nehmen wir die mit an die Börse zu Claudia Wehrle. Und weil die Börse ja ökonomische Daten gerne mag, noch eins. Frische Daten zu Chinas Exporten, die sind im August um 9,5% im Jahresvergleich gestiegen. Frau Wehrle, wie ist das alles an der Börse angekommen?
Der DAX ist mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswoche gestartet, steht jetzt 1,5% höher bei 13.047 Punkten. Hinter diesen steigenden Kursen steckt aber auch ganz viel Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, dass sich die Wirtschaft peu à peu erholen wird. Die Konjunkturzahlen aus China sind ja zumindest ein erfreuliches Signal. Dahinter steckt aber auch die Hoffnung, dass bald ein wirksamer Impfstoff gefunden wird, der in großem Stile eingesetzt werden kann, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Dann darf man nicht vergessen, in dieser Woche tagt die Europäische Zentralbank, um über den künftigen Kurs in Sachen Geldpolitik zu beraten. Die Notenbanker haben ja schon die ganze Zeit signalisiert, dass die Geldschleusen weit geöffnet sind, dass Unternehmen günstig an Kredite kommen. An dieser Politik wird sich wohl auch nichts ändern und das treibt die Kurse hier an der Börse auf breiter Front nach oben. Ob das dann noch alles so eintritt, wie erhofft, muss man abwarten.
Nach einer Studie des DIW, das Handelsblatt zitiert raus, hat die Autoindustrie ihre Rolle als Motor des deutschen Wirtschaftswachstums eingebüßt. Und so heißt es, von der Corona-Krise sei sie besonders betroffen. Mit der Lage der Branche, vor allem der Zulieferer, soll sich ja morgen in Berlin ein Autogipfel beschäftigen. Diese ernüchternde Studie am Tag zuvor, hat die Auswirkungen auf die Autoaktien?
Ja, so eine Ernüchterung kommt nicht unerwartet. Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie befand sich die gesamte Branche im Umbruch. Der Dieselgate hat zu einem gewaltigen Imageverlust geführt. Die Aufarbeitung des Skandals hat immens viel Geld gekostet. Die Diskussion um Mobilität von morgen hat im Zuge dessen enorm an Fahrt aufgenommen. Aber auch so Themen wie Nachhaltigkeit, wie klimafreundlicher CO2-Ausstoß, das alles steht jetzt auf der Agenda. Hierzulande hat die Autobranche eine andere Bedeutung bekommen in den vergangenen Jahren. Aufs Auto verzichten, weil es in den großen Innenstädten beispielsweise kaum Parkplätze gibt. Carsharing in Sachen Geschäftsreisen wird sich einiges ändern. Das alles kann zumindest dazu führen, dass die Autoindustrie zumindest eine andere Bedeutung bekommen wird als bisher. Autoaktien können sich heute dennoch bis zu 3,5% verteuern.
Um beim Stichwort Krise zu bleiben, ein Virtuose auf der Klaviatur der mal düsteren Ankündigungen oder wahlweise auch mal der haltlosen Versprechungen ist der britische Premier Boris Johnson. Morgen starten neue Gespräche zwischen Brüssel und London über eine Vertragssituation nach dem Jahresende, dann wenn der Brexit real wirksam wird. Heute aber erklärt Johnson, dass es einen Anschlussvertrag mit der EU geben könne, wenn der bis Mitte Oktober über die Bühne gebracht werde. Was heißt das jetzt? Ist der harte Brexit unausweichlich oder baut Johnson nur Druck auf für die Verhandlungen morgen? Frau Werle, Sie haben da jemanden, der die Frage beantworten kann.
Ja, und dieser jemand ist Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, will der britische Premier denn jetzt Druck machen, um sein Gesicht zu wahren? Hier die Antwort von Martin Lück.
Ja, das ist sicherlich so. Man muss, glaube ich, die ganzen Brexit-Verhandlungen immer unter dem Aspekt sehen der Politik in Großbritannien. Boris Johnson ist als derjenige ins Amt gekommen, der den britischen Wählern den Brexit versprochen hat und zwar ihn so zu liefern, wie die Briten sich den Brexit wirklich vorstellen, also nicht irgendwie eine abgeschwächte Version davon. Und das ist natürlich das, was er jetzt versucht, auch in den Verhandlungen zum Ausdruck zu bringen.
Wirtschaftlich geht es Großbritannien nicht gut. Die Folgen der Corona-Pandemie machen die Lage nicht gerade einfacher. Kann Johnson seine harte Linie überhaupt durchziehen?
Das wird jetzt abzuwarten sein, wie stark der wirtschaftliche Druck in Großbritannien noch zunimmt an dieser Stelle. Im Moment ist es tatsächlich so, dass sich die Folgen schon jetzt bemerkbar machen, dass Unternehmen sich sehr zurückhalten, was Investitionen angeht und dass auch die Haushalte schon beginnen, unter der stärkeren Arbeitslosigkeit zu leiden. Und natürlich kommt dazu noch, dass Boris Johnson auch persönlich die Covid-Krise bisher schlecht gemanagt hat. Das heißt, im Moment läuft es nicht gut für ihn. Das könnte aber einen populistischen Politiker wie Boris Johnson gerade erst dazu bewegen, jetzt sich noch härter darzustellen und zu versuchen, eine besonders harte Position gegenüber der EU einzunehmen.
Kann er überhaupt liefern?
Das ist ganz schwer, weil letzten Endes geht es um nichts Geringeres als die Quadratur des Kreises. Boris Johnson möchte ja für Großbritannien im Grunde Regeln aushandeln, die nah an den Regeln des Binnenmarktes sind. Also er möchte Großbritannien weiter wie ein Land behandelt sehen, das im Binnenmarkt drin ist und so ähnlich behandelt wird wie die anderen Mitglieder, ohne aber die Nachteile davon in Kauf zu nehmen. An dieser Position hat sich nichts geändert. Und insofern wird an der einen oder anderen Stelle auch die britische Regierung Abstriche machen müssen, sonst wird es kein Abkommen geben. Und das ist natürlich jetzt wirklich in der verbleibenden Zeit sehr schwierig.
Was ist in der jetzigen Situation überhaupt noch möglich?
Ich denke, dass am wahrscheinlichsten nach wie vor ein wirklich Rumpfabkommen ist, bei dem man sich um die allerwichtigsten Punkte vielleicht verständigt, etwa um lange Schlangen an den Grenzübergangspunkten zu vermeiden, dass man überhaupt den Handel, der ja sehr intensiv ist zwischen Großbritannien und der verbleibenden EU, dass man diesen Handel nicht zum Stillstand bringt und damit natürlich auch schwere wirtschaftliche Schäden verhindert. Das wird ein sehr, sehr rudimentäres Abkommen sein. Und die wichtigsten Dinge, die jetzt auch noch auf der Agenda stehen, die werden wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Das heißt, ich erwarte ein Rumpfabkommen, ein Rahmenabkommen, dass man das Gesicht wahrt und so praktisch mit einem blauen Auge in das nächste Jahr hineingeht. Aber ganz viele Fragen werden zu dem Zeitpunkt wohl noch offen sein.
Droht ein harter Brexit?
In gewisser Weise droht der nach wie vor. Das ist ja auch, wenn man jetzt berücksichtigt, dass nur ganz wenige der Fragen überhaupt noch geklärt werden können. Viele sind natürlich schon so vorverhandelt, dass man sagen kann, man muss sich nur noch über die letzten Punkte einigen und dann kann man im Grunde das Ganze ratifizieren. Aber es gibt auch noch viele Fragen, die offen sind. Denken wir nach wie vor an die Nordirland-Thematik. Und da ist die Gefahr noch gegeben, dass es einen harten Brexit gibt. Und der wäre für beide Seiten in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten sehr schädlich.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, und so viel zu den Brexit-Aussichten. Konkreter wird das morgen, wenn die Verhandlungen weitergehen. Zurück zu den Aktien. Wir haben, Frau Werle, über die Autowerte schon gesprochen. Kurzer Aufgalopp, Durchmarsch von Ihnen. Was gibt es sonst an Aktien mit Bewegung?
Alles in allem ist das heute ein recht ruhiger Handelstag. Die US-Börsen sind geschlossen. Es ist Feiertag, Labor Day, da wird nicht gehandelt. Es fehlen also jetzt am Nachmittag wichtige Markt. Marktteilnehmer. Wir sehen Kursbewegungen vor allem aufgrund von Analystenkommentaren. Kein klarer Trend beispielsweise vor den Papieren von Heidelberg Zement. Die Société Générale hat ihre bisherige Kaufempfehlung für die Aktien zurückgenommen und Rocket Internet sei noch kurz erwähnt. Das Unternehmen muss seinen Platz im MDAX jetzt doch räumen, steigt in den SDAX ab. Die Deutsche Börse hat am Wochenende überraschend eigene Meldungen vom Donnerstag korrigiert.
Dann machen Sie das Bild rund mit Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro wird mit einem Dollar 18,22 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,49 auf minus 0,48% gestiegen. Und die Feinunze Gold wird zum Mittag mit 1.929,41 gehandelt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Die Bundeskanzlerin hat die russische Regierung und damit Themenwechsel klar bezichtigt, den Regimekritiker Nawalny vergiftet zu haben. Und obwohl es zunächst nicht so aussah, kommt die Bundesregierung wohl nicht daran vorbei, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Anschlag auf den Oppositionspolitiker und der Frage, ob die Gaspipeline Nord Stream 2 unter diesen Umständen fertiggestellt werden kann oder soll. Der Außenminister Heiko Maas deutete vor dem Wochenende die Möglichkeit an, dass Nord Stream 2 mit Sanktionen belegt werden könnte. Und Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte am Vormittag:
Die Kanzlerin hat sich der Äußerung des Außenministers vom Wochenende angeschlossen.
Nun liegen Zehntausende mit Beton ummantelte Rohrstücke bereits auf dem Boden der Ostsee. Wie wären die ökonomischen Folgen, wenn Nord Stream 2 niemals Gas transportieren würde? Welche Unternehmen, welche Länder wären ökonomisch besonders betroffen? Mischa Erhardt dazu.
Gründe für einen Stopp des Baus der Erdgaspipeline Nord Stream 2 habe es bereits in der Vergangenheit gegeben. Nun aber käme ein entscheidender weiterer Grund dazu, meinen Befürworter eines Endes von Nord Stream 2 wie Reinhard Bütikofer.
Und das ist unsere Erkenntnis, dass dieses Regime des Präsidenten Putin in Russland in unvergleichlich menschenverachtender Weise alle Regeln staatlicher Ordnung und internationalen Zusammenlebens verletzt. Und wenn wir da keine klare Grenze ziehen, dann glaube ich, sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Deswegen muss da jetzt eine Grenze gezogen werden.
Bütikofer sitzt für die Grünen im Europaparlament und fordert ein Aus für Nord Stream 2. Für ihn ist klar, die wirtschaftlichen Nachteile wie abzuschreibende Milliardeninvestitionen bei einem endgültigen Stopp der Pipeline seien hinnehmbar. Die Kosten allerdings wären erheblich. Denn für den Bau der Pipeline sind nach Angaben der Nord Stream 2 AG bereits rund 8 Milliarden Euro investiert worden. Insgesamt, also bis zum Ende des geplanten Baues, beliefen sich die Investitionskosten auf 12 Milliarden Euro.
Es waren ungefähr 1000 Firmen an dieser Pipeline beteiligt und jetzt stehen ja noch aus ungefähr 150 Kilometer, die zu bauen sind. Das wären nochmal ungefähr 120 Firmen und 700 Millionen Euro, die investiert werden müssten.
Rechnet Oliver Harms vor. Als Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft vertritt er die Interessen der Industrieunternehmen. Westeuropäische Energieunternehmen aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden haben demnach jeweils fast 1 Milliarde Euro in das Projekt investiert.
Das würde sich definitiv auf die Bilanzen der einzelnen Unternehmen auswirken. Im schlimmsten Falle müssten diese abgeschrieben werden mit allen Konsequenzen, die sich für die Aktionäre und auch für die Unternehmen daraus ergeben.
So Harms. Die Nord Stream 2 AG gehört offiziell der russischen Gazprom. Chef des Aktionärsausschusses von Nord Stream 2 wiederum ist der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Aktionärsgesellschaften, also Investoren hinter dem Projekt, sind europäische Unternehmen, unter anderem auch die beiden deutschen Konzerne Uniper und Wintershaldea. Aus energiepolitischer Sicht erwarten die Befürworter der Pipeline mehr Unabhängigkeit. So sagte beispielsweise der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, mit der Pipeline halte man sich eine Alternative für Lieferungen aus der amerikanischen Fracking-Industrie offen. Kritiker allerdings befürchten eine stärkere Abhängigkeit von Russland. Beides, so meint Wirtschaftsprofessorin und Energiefachfrau Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sei aber gar nicht der springende Punkt.
Aus energiewirtschaftlicher Sicht brauchen wir diese zusätzliche Pipeline tatsächlich nicht. Es ist ja eher ein energiepolitisches Projekt, um die Transportwege durch die Ukraine zur Erfüllung der Pariser Klimaziele wird der Erdgasbedarf eher zurückgehen. Es gibt ausreichend existierende andere Infrastrukturen, die man nutzen kann. Also insofern hätte man dieses Projekt eigentlich gar nicht starten müssen.
Und das sei auch den beteiligten Unternehmen bewusst. Dementsprechend hätten sie genügend Zeit gehabt, sich auf ein mögliches Ende von Nord Stream 2 einzustellen und das bei einer solchen Risikoinvestition auch einkalkuliert. In der Tat ist der Bau der Pipeline bereits seit Jahren umstritten und auch geopolitisch umkämpft. Zuletzt hatte Ende 2019 der amerikanische Präsident ein Gesetz unterzeichnet, das scharfe Sanktionen für Firmen vorsieht, die weiter an dem Projekt arbeiten. Daraufhin war die Schweizer Firma Allseas, die die Rohre der Pipeline bis dahin auf dem Meeresboden versenkt hatte, aus dem Projekt ausgestiegen. Sollte das Projekt ganz eingestellt werden, so rechnet das Nord Stream 2 Konsortium vor, würden die Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen in Europa in Zukunft höher ausfallen als mit dem russischen Gas aus der Pipeline. Claudia Kempfert allerdings bezweifelt auch das.
Das deckt sich nicht mit unseren Forschungserkenntnissen, insbesondere weil diese Pipeline extrem teuer ist und die Rentabilität nur dann gewährleistet ist, wenn die Gaspreise deutlich nach oben gehen. Es sei denn, es bleibt ein lebenslanges Zuschussgeschäft und wird massiv subventioniert. Im Moment sind die Erdgaspreise ohnehin sehr, sehr niedrig. Die bilden sich ja auf dem internationalen Markt durch Angebot und Nachfrage. Wir haben ein Überangebot, die Preise sind niedrig. Das ändert sich auch durch diese Pipeline nicht.
Die EW-Expertin Kempfert im Bericht von Mischa Erhardt. Die Corona-Krise hat es in den Hintergrund gedrängt, aber so weit liegt es noch nicht zurück, dass Landwirte in langen Traktorkolonnen den Straßenverkehr Berlins lahmgelegt haben. Konsequenz: heute tagt zum ersten Mal eine von der Bundesregierung ins Leben gerufene sogenannte Zukunftskommission Landwirtschaft. 32 Teilnehmer wollen eine möglichst konsensfähige Vorstellung davon entwickeln, wie eine Landwirtschaft im Einklang mit Natur, Klima, Umwelt, Tierwohl funktionieren kann, die den Landwirten aber auch noch eine Einkommensgrundlage verschafft. Mit dabei heute ist Elisabeth Fresen, Bäuerin mit einem Betrieb für Mutterkuhhaltung, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist. Ich habe sie vor der Sendung und vor dem Treffen gesprochen und sie zunächst gefragt, wo läuft es denn nach ihrer Ansicht am gravierendsten schief im Moment in der Agrarpolitik?
In meiner Sicht ist die erste Baustelle, die gemeinsame Agrarpolitik, also die Subventionsgelder, endlich konkret dafür einzusetzen, dass wir Bäuerinnen und Bauern dafür entlohnt werden, dass wir für Klimaschutz arbeiten, für Artenvielfalt, für artgerechte Tierhaltung. Also für das, was sich die Gesellschaft von uns Bäuerinnen und Bauern wünscht.
Da sind wir dann schon sehr zentral bei der EU-Agrarpolitik, wo es ja immer noch Subventionen hauptsächlich pro Hektar gibt. Ist das für Sie der zentrale Dreh- und Angelpunkt?
Aus meiner Sicht dürfen wir es nicht weiter akzeptieren, dass die Subventionsgelder eben einfach pro Hektar ausgezahlt werden, ganz egal, was ich darauf mache, sondern es ist sehr wichtig, dass wir diese Gelder qualifizieren, also daran binden, ob ich etwas für Klimaschutz, für Wasserschutz, für Tierschutz und Artenvielfalt tue.
Was ja definitiv der Fall ist, ist, dass alle Themen rund um die Landwirtschaft dem normalen Verbraucher, der normalen Verbraucherin näher gerückt sind. Nicht mal anders als in den vergangenen Jahren interessiert man sich dafür, wie es den Tieren ging, die später auf dem Teller landen. Man interessiert sich dafür, ob Lebensmittel umwelt- und klimafreundlich erzeugt worden sind. Sie haben auch den Eindruck, dass sich da im Bewusstsein deutlich etwas geändert hat, oder?
Ja, und ich nehme das als Stärke war und denke, dass wir eben die Gesellschaft auch hinter uns haben, wenn wir eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung zum Beispiel haben. Das, finde ich, stärkt mich als Bäuerin und ich erwarte auch, dass die Politik sich eben auch hinter uns stellt, denn die macht im Moment teilweise das Gegenteil.
Was meinen Sie konkret mit dem Gegenteil?
Zum Beispiel, dass die Agrarzahlung, also die Subvention aus der GAP, nicht an Leistungen unserer Bauernhöfe geknüpft sind, sondern zum großen Teil einfach pro Hektar ausgeschüttet werden. Aber auch, dass keine wirksamen Instrumente installiert werden, um faire Preise zum Beispiel zu gewährleisten.
Auch von einer Tierwohlabgabe sind wir ja immer noch entfernt. Würde das nach Ihrer Einschätzung eine deutliche Verbesserung bringen?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Umsetzung der Ergebnisse der Borchert-Kommission, also dass eine Tierwohlabgabe gezahlt wird auf Fleisch und dass damit eine artgerechte Haltung bezahlt wird, nämlich die konkrete Arbeit von uns Bäuerinnen und Bauern für gute Tierhaltung, das schätze ich als sehr, sehr sinnvoll ein, dass wir nicht noch Umwege gehen über Machbarkeitsstudien oder über Umfragen, ich weiß nicht was. Wir sollten keine Umwege gehen, sondern ganz zielgerichtet uns dafür einsetzen, dass das umgesetzt wird.
Aber das ist nicht unstrittig unter den Landwirten, oder?
Für mich ist es noch schwierig, das einzuschätzen. Ich denke, wir müssen alle aufeinander zugehen. Die ABL ist auch dazu bereit, aufeinander zuzugehen. Und ich denke, wenn wir noch weiterhin viele Bauernhöfe haben wollen, dann führt kein Weg daran vorbei, endlich konkrete Leistungen auch zu bezahlen. Deswegen denke ich, dass eigentlich alle Landwirtinnen und Landwirte dahinter stehen sollten. Dass die Industrie dagegen ist, das kann ich schon verstehen, weil denen dann billige Rohstoffe fehlen. Aber ich denke, Bäuerinnen und Bauern, die Tiere halten, sind darauf angewiesen, eine faire Entlohnung zu haben. Und das ist im Moment ja nicht der Fall. Das ist auch das große Problem, warum so viele Bauernhöfe ihre Tore dicht machen, dass sie keine faire Entlohnung für ihre Arbeit bekommen. Deswegen habe ich kein Verständnis, wenn Bäuerinnen und Bauern dagegen sind.
Wenn ich auf die Breite der Teilnehmer gucke, das sind 32 Vertreterinnen und Vertreter aus der Landwirtschaft, dann aus dem Handel, aus der Ernährungsbranche, Umwelt- und Tierschutzorganisationen sollen vertreten sein und schließlich kommt noch die Wissenschaft dazu. Bei dieser großen Zusammensetzung, haben Sie da die Sorge, dass einfach so eine Interessenvielfalt da ist, dass gar kein zustimmungsfähiges Ergebnis entstehen kann?
Ich denke, die Sorge ist berechtigt, aber ich sehe vor allem, dass es sehr, sehr nötig ist, endlich Lösungen zu finden. Und ich erwarte von allen Mitgliedern, dass sie auch kompromissbereit sind und sich eben ja, einander zuhören und Lösungen finden. Und ich persönlich mache die Erfahrung, dass es möglich ist, mit der Gesellschaft im Rücken und deren Unterstützung eine zukunftsfähige Landwirtschaft auch zu realisieren.
Was würde Sie enttäuschen an dem Treffen heute?
Enttäuschen würde mich, wenn wir uns verzetteln, wenn wir Gefahr laufen, naja, polarisierend zu sein. Also nicht uns zu einen und lösungsbereit und zielstrebig zu arbeiten, sondern wenn wir beginnen, ja, polarisierend gegeneinander zu arbeiten. Das wäre sehr enttäuschend.
Elisabeth Friesen war das von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die Wirtschaftspresseschau. Enttäuschend finden die Kommentatoren die Corona-bedingt verkürzte Elektronikmesse IFA.
Berlins Wirtschaft braucht Messen mit Publikum, betont die Berliner Morgenpost. Die Messe, aber auch die Landespolitik sind gefragt, dafür tragfähige Lösungen zu entwickeln. Dabei bietet das Berliner Messegelände durchaus Optionen für Besucher, sich aus dem Weg zu gehen. Intelligente Konzepte, die wieder größere Messen mit Publikum bei gleichzeitigem Einhalten der Hygieneregeln ermöglichen, sind dafür nötig. Nur so wird ein echter Neustart des Messegeschäfts gelingen. Die Süddeutsche Zeitung findet: Diese Special Edition der IFA war letztlich eine traurige Veranstaltung. Es wäre zukunftsweisender gewesen, hätten die Organisatoren ihre Energie nicht darauf verwendet, einer vergangenen Normalität hinterher zu trauern, sondern Neues gewagt. Nie war die Gelegenheit dazu günstiger als in diesem Ausnahmejahr. Denkbar wäre gewesen, einen virtuellen Kongress mit spannenden Rednern aufzuziehen, der die großen Fragen der Zeit behandelt hätte. Und dazu eine Plattform, die in der Lage ist, die Massen anzusprechen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth hielte es dennoch für ungerecht zu behaupten, dass die IFA-Miniaturausgabe den Versuch nicht wert war. Die Messeveranstalter werden in der Krise wie andere Branchen auch weiter improvisieren und testen müssen. Vielleicht werden sie neben dem virtuellen Erlebnis auch kleinere Formate der Begegnung finden. Mit dem Caravan-Salon in Düsseldorf läuft bereits der nächste Versuch, dieses Mal mit Publikum.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland. Heute dann mit Stefan Römermann am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich.